Ja, von mir auch einen schönen guten Morgen. Ich darf euch eine Besuchsankündigung des Paulus vorlesen. Sie ist ganz am Ende des zweiten Korintherbriefes. Das heißt, diese Korintherbriefkapitel gehen jetzt langsam zu Ende. Ich glaube, ihr habt nur eine Predigt darüber. Also, Paulus kündigt seinen Besuch an. Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus. Wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend. Denen, die vorher gesündigt haben, und allen übrigen, dass, wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde. Denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Ich hoffe jedoch, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewehrt sind. Wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tun möget. Nicht damit wir bewehrt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewehrte sind. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Deswegen schreibe ich dieses abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Wir machen ja alle mal einen Besuch. Ich plane am nächsten Wochenende zu meiner Schwester in die Schweiz zu fahren. Und ich weiß, dass sie sich darüber freut. Sie hat mir sogar eine Vignette geschickt, damit ich nicht diese Autobahngebühren der Schweiz bezahlen muss. So freut sie sich drüber. Wir sehen uns das erste Mal in diesem Jahr. Ja, und da möchte man sich doch freuen. Ich möchte auch ein Geschenk mitbringen. Ich weiß noch gar nicht, was. Also so eine Besuchsankündigung wie beim Paulus ist schon Hammer, oder?
Ja.
Das widerspricht doch so ein bisschen unserer Vorstellung von Besuch. Ich habe das nach der Elberfelder Übersetzung vorgelesen. Ja, also normalerweise ein Besuch von Vorzeichen der Liebe geprägt. Und beim Lesen hat man gar nicht so das Gefühl, dass da viel Liebe drin steckt. Erstmal. Also ich habe heute Morgen noch dran gearbeitet an dem Text. Habe echt gerungen damit. Wo steckt da Gottes Liebe drin? Also, es klingt erstmal wie eine Drohung. Kann man ja ruhig mal so sehen, ne? Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt. Klare Sache. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus. Wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend. Denen, die vorher gesündigt haben, allen übrigen. Wenn ich wiederkomme, werde ich nicht schonen. Das ist Hammer. Korinth war ja die größte Gemeinde, die durch Paulus entstanden war. Er kannte viele, vielleicht sogar alle persönlich, ich weiß es nicht. Er hatte vielen zum Glauben an Jesus geholfen. Er hatte unglaublich viel Freude gehabt in dieser Stadt. Und er sieht, wie diese Gemeinde bedroht ist. Wie alles, was Gott geschaffen hat, plötzlich gefährdet ist. Und er nennt auch die Gefährdung. Am Anfang im Korintherbrief schreibt er Streitigkeiten. Naja, Neid. Neid, Zorn, Zänkereien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, also Aufgeblasenheit, Unordnung. Das Gemeindeleben war also ganz schön gestört. Und es werden Dinge genannt, die uns nicht fremd sind, vielleicht nicht bei uns selbst, ja? Bei mir ist das ja nicht der Fall, oder? Nie, oder? Ich glaube, da haben wir unsere Probleme. Den Finger ins eigene Herz zu legen. Wir alle, glaube ich. Ich auch. Damit ist nicht nur eine Struktur der Gemeinde in Gefahr, es könnte zu Spaltungen kommen. Das ist schon für Paulus unerträglich, aber es ist für ihn das Schlimme. Es geht um die einzelnen Seelen, die sind selbst in Gefahr. Sie verlieren die Freude an Jesus. Sie verlieren die Freude an ihrem Heiland, an ihrem Heil. Sie sehen nicht mehr die Gnade und Liebe, die Gott schenkt. Die genannten Störungen im Gemeindeleben sind also keine Kleinigkeiten. Sie bedrohen jeden in der Gemeinde, jeden Einzelnen persönlich. Jesus hat schon seinen Jüngern gesagt, dass man sie an der Liebe untereinander erkennen soll. Also die Liebe ist so eigentlich das zentrale Thema dieser Anklage von Paulus. Daher kann Paulus keine falsche Zurückhaltung üben. Ich dachte mir, wie gut ist es, wenn da jemand von außen auf die Gemeinde schaut und diese Dinge von außen sehen kann. Und der Gemeinde sagt, so sieht es bei euch aus. So seid ihr dran, so seid ihr schon gefährdet. Oft sind Gemeinden gar nicht in der Lage mehr, selbst aus eigener Kraft das zu leisten. Was offensichtlich in der Gemeinde Korinth auch nicht. Man nennt das heute Supervision, glaube ich, ne? So. Ja. Wenn die eigene Kontrollfunktion nicht mehr funktioniert. Aber genau das kann helfen, wenn gefährliche Störungen vorhanden sind. Wie will Paulus nun vorgehen? Da hält er sich an die Vorgabe des Alten Testaments. Das war schon eine Regel im Alten Testament. Mit Zweier- oder Dreierzeugen Aussage, die übereinstimmen, wird das Urteil gesprochen. Da wird die Sache festgestellt. Paulus kündigt also sowas an wie Gemeindezucht. Er hat natürlich die große Sorge, dass die Störenfriede sich nicht zurechtbringen lassen wollen. Das ist berechtigte Sorge. Meistens erkennen ja die Störenfriede, auch wenn wir es selbst mal sind, wir erkennen nicht selbst, dass wir es eigentlich sind, die stören. Darum müssen die Uneinsichtigen tatsächlich aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Damit dieses Krebsgespür nicht um sich greift. Sonst wäre ja die Arbeit des Paulus in Korinth vergeblich gewesen. Zumindest bei denen, die nicht zur Buße bereit sind. Das ist eigentlich nicht das Vorgehen, was der Paulus sich wünscht. Das kommt in den nächsten Versen eigentlich hervor. Aber er weiß, wenn alles nicht hilft, muss das sein. Paulus kennt diejenigen, er kennt ja die ganze Gemeinde, er kennt diejenigen, die diese Störenfriede sind. Und darum leidet er auch besonders. Er weiß auch von denen, die zu Jesus gefunden haben und jetzt plötzlich anders ticken, dass dass Satan einen Ansatzpunkt gefunden hat an ihrem Herzen, an ihrer Seele. Das tut ihm weh. Und es ist für ihn eine Demütigung, das erleben zu müssen. Er empfindet das persönlich als Demütigung. Wenn das Werk, das Jesus durch ihn in Korinth begonnen hatte, bei etlichen vergeblich war. Und er sagt das auch. dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich eurethalben demütigt und ich über viele trauern müsse. Paulus wird nicht froh sein über eventuellen Ausschluss aus der Gemeinde. Er wird trauern um sie. Dass sie über viele trauern müsse, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben. Über die, jetzt sagt er konkret, über die Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Wir sehen, dass in einer Gemeinde, die das Evangelium so klar gehört hat, solche Dinge einkehren können. Satan gibt den Kampf um die Eroberung durch Jesus in seinem Gebiet nicht auf. Er will zurückerobern. Er gibt nicht auf. Ja. Es ist wie eine Bastion in einem fremden Land, wenn so eine Gemeinde existiert, die lebendig ist. Paulus spricht von Unreinigkeiten, Hurerei und Unzucht und davon, dass man diese Dinge nicht lässt. Denn das Treiben war in Korinth, in der Stadt Korinth, gesellschaftlich akzeptiert. Man konnte also gut sagen, alle machen das. Warum seid ihr so dagegen? Und Paulus geht nun nicht auf Konfrontation mit den Betroffenen aus, sondern er ist selbst Betroffener von dieser Sünde. Er sagte, ich bin von Gott gedemütigt, was da bei euch passiert. Wenn ich sehen muss, was in Korinth passiert. Seine Haltung ist also nicht die eines Richters, sondern eines Hirten. Eines Hirten, der für die Rettung seiner Schafe das Letzte gibt. Und er hat große Sorge, dass er über viele trauern muss, über die er sich vorher so gefreut hatte, als sie Buße taten und ihr Leben Jesus übergeben hatten. Wobei es offensichtlich noch nicht mal das Hauptproblem ist, dass jetzt diese Sünde eingekehrt ist, sondern das Hauptproblem ist, was er befürchtet, dass sie nicht davon lassen wollen, dass sie es nicht abkehren. Und deswegen, sagt Paulus, kann ich diesmal nicht schonen. Und zwar nicht nur diejenigen, die gesündigt haben, sondern auch diejenigen, die es ertragen haben. Dass in der Gemeinde sowas passiert. Die das erduldet haben. Die auch darunter gelitten haben vielleicht. Aber sie haben nichts dagegen getan. Sie sind nicht aufgestanden. Wir reden ja so oft von der schweigenden Mehrheit, ne? Gerade im politischen Bereich. Aber die gibt es auch in den Gemeinden. Vielleicht war das in der Gemeinde Korinth auch so. Und mit diesem Schweigen macht sich die Gemeinde mitschuldig. Und Paulus weiß, dass wenn er so entschieden in der Gemeinde Korinth auftreten wird, dass das auch Wunden hinterlassen wird. Schmerzhafte Wunden wahrscheinlich. Viele werden weinen, aber es wird wie eine Operation heilsam sein. Na, Evo. Er hat jetzt so kleine Sachen daraus operiert bekommen, aus Angst, das könnte bösartig sein in der Haut. War schmerzhaft, aber es heilt. Und so ist das hier auch. Diese Operation ist für Paulus unumgänglich. Er hat allerdings noch einen, ich sage nicht mal Trick parat, das klingt vielleicht etwas komisch, aber er hat noch einen anderen Weg. Also es wäre viel schlimmer, wenn das Übel, wie so ein Krebsgeschwür in der Haut, um sich greift. Wenn es ins Blut geht oder wo auch immer in die Lymphbahn, dann wäre es natürlich eine Katastrophe. Und das will der Paulus verhindern. Es soll rechtzeitig ausgerottet werden. Tatsächlich ist der Vergleich mit einem Krebsgeschwür gar nicht so unpassend. Denn der Krebs entzieht dem Körper tatsächlich alle Kraft, alle Energie. Wenn er um sich greift. Wir wissen es von Krebspatienten, ich weiß von meiner Frau, wie schwach sie war am Ende. Wie schwach, wie elendschwach. Der Krebs entzieht alle Energie dem Körper. Und daher muss Paulus handeln. Deswegen zeigt er aber jetzt einen besseren Weg auf. Und auch da hilft uns vielleicht dieses Bild mit dem Krebs gar nicht so schlecht. Er geht also auf diesen Widerspruch von dieser Schwachheit und Stärke ein. Ihr fordert ja einen Beweis dafür, sagt er, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach, sondern mächtig unter euch ist. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Wie kann sich also Gottes Stärke zeigen? Paulus weist auf Jesus hin. In der größten Schwachheit, Jesu, nämlich in der Hilflosigkeit am Kreuz, in seinem bitteren Leiden und Sterben, in seiner größten Demütigung, in Nacktheit, bloß, in der Schmerzen da hängend, hat er den Spott der Weisen ertragen, die Gaffer, die nicht erkennen, dass Jesus hier einen Sieg erringt, sondern die nur erkennen, ist dieser so elend. Und sie spotten nun über ihn mit seinen eigenen Worten. Ist der Gottes Sohn, so steige er herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Ja, das, Paulus schreibt, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das zeigt sich am Kreuz so deutlich. Und damit deutet Paulus auch an, dass sein Auftreten in Korinth doch geprägt sein wird von Schwachheit, weil er mitleidet. Aber dass die Kraft Gottes in dieser Schwäche stärken wirken kann. In dieser Schwäche kann wirklich nur Gottes Kraft wirken, sonst wäre es menschliche Kraft. Es wird also eine Gemeindezucht sein, nicht im Auftreten einer starken Autorität, jetzt spreche ich mal ein Machtwort, sondern er wird als Leitender und Schwacher vor der Gemeinde stehen. Er will nicht strafen, sondern heilen. Er würde mit der Gemeinde mitleiden unter den Konsequenzen, die er ziehen muss. Dieser Gegensatz von Schwäche und Stärke ist ja ein typisches Merkmal vom Neuen Testament. Überhaupt schon im Alten Testament, wo Israel unglaubliche Siege errungen hat, aber mit welchen Waffen? Ich denke gerade an den Gideon, ja? Mit einer Posaune, mit einer Fackel und mit einem Krug. Also Waffen, die nicht angemessen waren für einen Kampf gegen 300.000 Leute. Also dieser Widerspruch von Schwäche und Stärke zeigt uns immer wieder, wie Gott ist, wie mächtig Gott ist. Er wirkt in aller Schwachheit. Und so mussten auch alle erfahren, dieser schwache Jesus, den wir gekreuzigt haben, ist auferstanden. Nur weil Jesus diesen Tod so erduldet hatte, wo alle dran Anteil nahmen, die ganze Stadt Jerusalem hat es mitbekommen, nur deswegen mussten alle erfahren, Jesus ist auferstanden. Sonst hätte er nie auferstehen können, wenn er das nicht erlitten hätte. Seine Bereitschaft, sich von den Menschen so demütigend hinrichten zu lassen, ermöglichte erst den Sieg über Satan. Der kann uns nämlich jetzt nicht mehr festhalten als seine Beute. Wir sind jetzt Beute Jesu. Wir gehören zu ihm. Wir sind sein Eigentum. Dieser Sieg ist so gewaltig, dass jeder Mensch diese Retterhand Jesu ergreifen kann und zu ihm gehören kann. Jeder Mensch bekommt dieses Angebot. Diese Hand ist so mächtig, wenn ich die ergreife, hält sie mich fest. Ich kann mich gar nicht so festhalten, aber er hält mich fest. Seine Hand ist mächtig. Er wird mich nie loslassen. Nie meint auch in alle Ewigkeit nicht. Die Gnade währt ewig. Sie hat ewigen Bestand. Ein Fels, der ewig trägt. Ja, lass mich nochmal auf das medizinische Thema Krebsgeschwür zurückkommen. Die Mediziner behaupten ja, dass wir täglich Krebszellen in uns hätten. Aber unser Immunsystem kommt damit zurecht und die weißen Blutkörperchen fressen diese Krebszellen auf. Irgendwie muss das so funktionieren. Ich bin ja kein Mediziner. Also wenn das Immunsystem funktioniert in einer Gemeinde, dann werden diese kleinen Anfänge sofort beseitigt. Das tut keinem weh. Das ist der normale Prozess, das normale Gemeindeleben. Das normale Leben auch in unserem Körper, offensichtlich. Aber wenn das Immunsystem geschwächt ist, oder wenn es den Krebszellen gelingt, sich zu verbergen vor dem Immunsystem, dann wird es ernst. Deswegen will Paulus das Immunsystem der Gemeinde wieder aktivieren. Und er weist auf die vielleicht verborgene Sünde hin, das verborgene Krebsgeschwür, was in der Gemeinde so wuchert und keiner tut was dagegen. Das Immunsystem soll aktiviert werden und diese Sünde ausrotten. Das Immunsystem ist eigentlich Gottes Kraft. Keiner von uns hat sein Immunsystem bewusst in der Hand. Wir können Vitamin C schlucken oder sowas, aber so richtig bewusst hat es keiner von uns in der Hand. Also Gott, wir sind da in Gottes Hand, auch als Gemeinde. Und er fordert uns nun auf, als Gemeinde, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Das ist vielleicht noch mehr als prüfen. Untersuchen beim Arzt. Ja. Wie machen wir das? Das ist erstmal eine unangenehme Aufforderung. Ne? Aber es geht ja um das ewige Leben bei uns. Was ist der Maßstab dieser Prüfung? Ob ihr im Glauben seid? Bin ich im Glauben? Es geht also nicht bloß um ein für wahr halten, sondern in einem Glauben leben, in einem bestimmten Zustand, sage ich mal, leben. Denn die Botschaft von Jesus hat doch mein Leben verändert. Hatte mal mein Leben verändert. Oder bin ich wieder zurückgefallen? Auf welche Zeichen kann ich da achten? Was sind die Symptome? Jesus selbst nennt diese Zeichen. Und das Erkennungszeichen, wir haben auch darüber gesungen, ist, sagt Jesus, daran soll jeder mal erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und wie wichtig Jesus diese Liebe ist, kommt im hohen priesterlichen Gebet zum Ausdruck. Das sind die letzten Worte, die er in Gemeinschaft mit seinen Jüngern spricht. Das hohe priesterliche Gebet. Da betet Jesus, aber nicht allein für diese, die jetzt um ihn sind, bete ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir. Damit sie alle eins seien. Jetzt kommt der Maßstab. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also wir sind so eins untereinander, wie Jesus und der Vater eins ist. Das ist ungeheuer. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also der Vater liebt uns so, wie er Jesus liebt. Manchmal denke ich, er müsste doch Jesus mehr geliebt haben als mich. Aber Jesus sagt, Jesus bekennt das hier, Vater, du liebst sie so, wie du mich liebst. Und das soll die Welt erkennen. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Liebe sehnt sich nach dem anderen, nach Gemeinschaft mit dem anderen. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er will, dass wir einmal in Ewigkeit bei ihm sind, damit wir seine Herrlichkeit schauen. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also das Thema Liebe ist für Jesus das zentrale Thema für uns. Genau diese Frage stellt Paulus. Erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Dann hätten wir diese Liebe. Und da denke ich, da müssen wir uns schon an die Brust schlagen. Da müssten wir unsere Beziehung zu jedem Einzelnen der Geschwister prüfen. Und wenn wir dann auf Schwierigkeiten stoßen mit jemandem, Buße tun. Die Orientierung dieser Liebe finden wir auch in der Bibel beschrieben. Es ist eine Liebe, die alles erträgt, alles duldet, alles aushält. Eine Liebe, die so innig ist wie zwischen Jesus und dem Vater. Eine Liebe, die aber eine Einschränkung hat. Eine Liebe, die keine Gefährdung dieser Liebe erträgt. Deswegen muss Paulus sich auftun. Und Jesus lässt uns erkennen, was in unserem Leben nicht gut ist. Er weckt unser Gewissen, er macht uns unruhig, wenn wir etwas zu korrigieren haben. Darum die Frage des Paulus: Prüft euch doch bitte selbst. Untersucht euch, ob ihr im Glauben seid. Und dann zweifelt Paulus die Fähigkeit der Gemeinde plötzlich an, ob sie das noch können. Oder seid ihr etwa Versager? Oder sagt hier in der Übersetzung, dass ihr, seid ihr etwa unbewährt im Glauben? Dann hättet ihr ja versagt. Dann wäre euer Gemeindeleben ohne Jesus. Dann wäre das alles nur noch äußerlicher Schein. Paulus ringt um die Gemeinde und es ist ihm nicht zu viel, um jeden Einzelnen in der Gemeinde zu kämpfen. Das steht fest. Die Gemeinde soll dir sehen, dass Jesus in Paulus ist. Das kündigt er an. Ihr sollt sehen, dass ich nicht unbewährt bin, dass ich kein Versager bin, dass Jesus in mir lebt. Und wie gesagt, das soll die Gemeinde sehen in seiner Schwachheit, wenn er vor der Gemeinde steht. Vielleicht erkennen sie dann nicht seine Liebe zu ihnen. Die Menschen am Kreuz haben Jesu Liebe auch nicht erkannt, als er am Kreuz hing. Die sahen nicht, dass er da hängt, aus lauter Liebe zu ihnen. Da muss Gott die Augen öffnen. Andern hat er geholfen und sich selbst kann er nicht helfen, haben sie gerufen. Sie erkannten die Liebe Jesu nicht am Kreuz. Hinter der vermeintlichen Schwäche Jesu steckt also in Wahrheit seine unfassbar große Liebe zu uns. Und genau dieser Probe will sich Paulus vor der Gemeinde stellen. Er sagt, ich hoffe jedoch, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewährt sind. Paulus ringt darum, dass die Gemeinde erkennt, dass Paulus im Glauben steht und Jesus in ihm lebt. Er ringt mit Gott im Gebet, dass die Gemeinde tatsächlich sich selbst prüft, und alles Unrecht, alle Sünde, allen Streit bereinigt. Wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tun möget. Darum ringt er. Er betet zu Gott. Also diesem Besuch gehen die innigen Gebete Paulus voraus. Und er begründet das damit, wenn ich dann bei euch bin, dann brauche ich gar nicht mehr was zu regeln. Dann habt ihr ja schon alles geregelt, wenn das Immunsystem bei euch jetzt schon anfängt zu arbeiten. Ja? Damit ihr das Gute tut, sagt er, wir aber könnten da stehen wie die Unbewehrten. Wir haben etwas groß angekündigt und jetzt stehen wir wieder da und machen nichts. Auch wenn es also wieder so aussehen sollte, dass Paulus als der Schwache und Kleinlaute vor der Gemeinde steht, das ist ihm lieber als das andere, die andere Alternative. Es geht ihm nur darum, dass die Gemeinde das Rechte tut, gesund wird und in Jesus lebt. Er betet also darum, dass seine Besuchsankündigung nicht so verläuft, wie angekündigt. Und er praktisch als Versager vor der Gemeinde steht. Damit steht er wieder im Einklang mit Jesus, der es gewagt hatte, als Versager, als Schwächling vor der ganzen Welt am Kreuz zu hängen. Nur so war der große Sieg möglich. Und so hofft Paulus auch auf den wahren Sieg Jesu in der Gemeinde. Und er sagt, denn wenn da alles in Ordnung ist, das ist ja dann die Wahrheit. Da können wir nichts dagegen machen. Paulus kämpft nur für die Wahrheit. Wenn Paulus also sehen darf, dass Jesus in der Gemeinde wieder lebt, dass Gottes Geist in seiner Kraft dazu geführt hat, dass die Dinge in der Liebe bereinigt werden, dann wird Paulus sich dieser Wahrheit nicht verschließen. Im Gegenteil, da wird er nicht mehr kritisieren, denn dieser Wahrheit wird er sich nicht verschließen. Und er hofft und betet, dass die Gemeinde selbst alles Unrecht beseitigt. Und dann sagt er dann zum Schluss, denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber seid mächtig, ihr seid stark. Um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Also er betet darum, dass er lieber als Schwächling vor der Gemeinde stehen kann, denn als Starker. Deswegen schreibe ich dieses, schreibt Paulus, dann abwesend, damit ich anwesend nicht strenger anwenden muss nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Das ist seine Berufung. Ich möchte erbauen. Ich möchte ein Hirte für euch sein, der seine Gemeinde liebt, sogar wenn sie persönlich gegen ihn eingestellt ist und ihm die Autorität, die Berufung abspricht. Vielleicht sogar über ihn spottet, weil er gewisse Schwächen hat. Und tatsächlich ist es Paulus lieber, wenn die Sache so ausgeht. Er spuckt große Töne aus der Ferne und betet nun innig darum, dass er wieder als Schwacher vor der Gemeinde stehen darf, weil die Gemeinde selbst stark ist, weil das Immunsystem funktioniert. Er sieht seine Aufgabe nicht darin, auf sündiges Verhalten hinzuweisen, zu maßregeln, sondern zu erbauen, im Glauben an Jesus und in der Liebe zu Jesus zu stärken. Gebe Gott, dass unser geistliches Immunsystem, das Leben in der Liebe Jesu in uns aktiv ist.